Und ich hatte vorher einfach schon auf dem Herzen, das war mir wichtig, einfach über dieses Kapitel 1. König 17 heute mit euch zu reden. Ich habe mein, Eva, bringst du das mal, das Teil? Genau, der Auftrag Gottes, über diesen Teil zu euch zu reden. Und ich habe zunächst mal die Frage an euch, was denkt ihr, wenn wir Gott gehorchen, wenn wir seine Aufträge ausführen, die er uns gibt, geht es uns dann gut, geht es uns dann besser oder vielleicht auch nicht? Was denkt ihr? Muss nicht. Was muss nicht? Es muss nicht besser sein, ja. Andere Meinungen?
Kann sein, dass Gottes Maßstab und unser nicht zusammenpassen.
Für die zu Hause kann sein, dass Gottes Maßstab und unser nicht zusammenpassen. Genau. Also es geht um Elia und ich lese mal die ersten 12 Verse vor von 1. Könige 17, 1 bis 12. Elia, der Prophet aus dem Dorf Tischbe in der Landschaft Gilead, sagte zu Ahab: So gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Darauf erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm: Bring dich in Sicherheit, geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Aus dem Bach kannst du trinken und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite an den Bach Krit und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch und Wasser bekam er aus dem Bach. Aber weil es nicht regnete, trocknete der Bach nach einiger Zeit aus. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm: Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort. Ich habe eine Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Bring mir doch etwas Wasser, bat er sie. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring auch etwas Brot mit. Doch sie sagte: So gewiss der Herr dein Gott lebt, ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben. Der Hintergrund dieser Geschichte erstmal: König Ahab erweist sich als bis dahin in der Geschichte Israels als der gottloseste König, den Israel bis dahin jemals gehabt hat. Er missachtet Gottes Anordnungen. Zum Beispiel heiratet er eine dominante und heidnische Prinzessin. Und beide, und das hat mit damit zu tun, beide machen dann den Baalskult zur offiziellen Religion in Israel. Ja, Gott hatte Israel eben aus Ägypten herausgeführt. Er hatte ihnen ja das Land gegeben unter der Bedingung, dass er ihr Gott sein wollte. Und jetzt plötzlich wird doch ein Gott der Einheimischen wird zum Gott Israels. Das war gar nicht in Ordnung. Baal war die Gottheit der Fruchtbarkeit. Weiterklicken. Ja, das ist der Hintergrund. Und jetzt die Mission. Baal war der Gott der Fruchtbarkeit und Baal war verantwortlich für ausreichenden Regen, damit es wachsen konnte. Und das ist also sehr signifikant, dass gerade Elia am Anfang des Kapitels eben betet und der Regen befiehlt, dem Regen befiehlt und es hört auf zu regnen. Gottes Auftrag an Elia war, dem Königspaar und dem ganzen Volk zu zeigen, wer hier eigentlich das Sagen hat, Baal oder Gott, der Gott Israels. Und für diese Aufgabe hat Gott Elia mit umfassenden Vollmachten ausgestattet. Und zunächst war der erste Teilauftrag, es sind zwei Hauptaufträge, der erste Teilauftrag war Kapitel 17, eben die Verkündigung, es regnet nicht mehr, bis ich den Regen befehle, wieder zu regnen. Und der zweite Auftrag war dann Kapitel 18, da gehen wir heute nicht drauf ein, was auch sehr bekannt ist, das Gottesurteil auf dem Karmel, wo es dann nochmal deutlich wird, wer ist wirklich stärker. Risiken und Nebenwirkungen. Wir hören das ja immer bei Werbung für Arzneimittel. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Hier lesen wir es in der Bibel. Was bedeutet das für Elia? Wir haben es gerade gelesen. Interessanterweise steht hier nicht in der Bibel, Gott gab Elia diesen Befehl, den Regen zu stoppen. Vielleicht war da ein besonderer Befehl oder Elia hat es irgendwie durch den Heiligen Geist gewusst. Lässt die Bibel offen, wissen wir nicht. Aber wie es dann weitergeht, da gibt Gott klare Befehle. Gott sagt ihm, ja, oder erstmal, es bedeutet, dieser Regenstopp, diese Verkündigung, es regnet nicht mehr, und er hat es ja nicht irgendwo auf dem Marktplatz erzählt, sondern dem König Ahab direkt gesagt, er macht sich damit zum Staatsfeind Nummer 1 in Israel. Und was auch bedeutet, das Risiko ist, und ob er darüber nachgedacht hat, weiß ich nicht, Elia braucht ja auch Wasser. Wie soll das gehen ohne Regen? Und Elia braucht was zu essen. Wie soll es was zu essen geben, wenn es nicht regnet, wenn nichts wachsen kann? Menschlich gesehen hat sich also Elia keinen Gefallen getan, hier Gott gehorsam zu sein und diese Sache zu verkünden. Er ist dann selbst von existenziellen Folgen betroffen, dadurch, dass es nicht mehr regnet. Wer sind die Hauptpersonen hier? Elia, ein bis dahin völlig unbekannter Prophet. Also bis dahin hat man nichts von Elia gehört. Das ist das erste Mal, dass er auftaucht. Er ist in 1. Könige 17. Und auch die Familie ist nicht bekannt in der Bibel hier. Und man weiß auch nicht sicher, wo das Dorf Tischbe überhaupt in Gilead gelegen ist. Und im Lauf der Bibel, auch so im Neuen Testament später noch, wird deutlich, Elia war ein ganz großer Mann Gottes. Er war einer der größten Propheten überhaupt, die es gab. Ja, wenn ihr euch erinnert, bei der Verklärung mit Jesus auf dem Berg, wo dann einige wenige Jünger dabei sein durften, da war Jesus mit Elia und mit Mose zusammen. Und wir wissen ja auch, Mose ist jetzt nicht, konnte nicht begraben werden. Gott hat ihn zu sich genommen und Elia ist in den Himmel aufgefahren und da haben sie Jesus wieder getroffen. Also schon was Besonderes. Elia war eine Hauptfigur in der Bibel von spannenden Ereignissen. Und hier greift er in die gottlose Regierungszeit von König Ahab und Königin Isabel ein. Dann die nächsten Hauptpersonen, ganz gewöhnliche Vögel, Raben. Die sind sehr kluge Vögel, ist bekannt. Gott gebraucht sie und sie, das Interessante ist, also wirklich regelmäßig, nicht drei Mahlzeiten, aber zwei Mahlzeiten am Tag gab es. Hier steht, morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch und Wasser bekam er aus dem Bach. Und die dritte Hauptperson ist eine arme Witwe und die war nicht in der Nachbarschaft von Bach Kritt, sondern diese arme Witwe, die war genau auf der gegenüberliegenden Seite, also er musste wieder zurück über den Jordan, in der Gegend von Tyrus und Sidon am Mittelmeer gelegen und wahrscheinlich geschätzt noch ziemlich jung, weil sie nur ein Kind hatte, wahrscheinlich ohne Mann, der Mann war schon gestorben, sie war eine Witwe, wahrscheinlich so zwischen 20 und 30, hatte sonst keine Familie und litt sicherlich auch besonders unter der Dürre und Hungersnot und sie hatte gerade noch so viel Mehl im Krug und ein Rest Öl, um sich und ihrem Sohn eine letzte Mahlzeit zu bereiten. Danach erwartete sie, dass sie verhungern mussten. Das sind also die Hauptpersonen hier in unserem Stück. Gottes Auftrag? In Gottes Namen verkündet Elia vollmächtig dem König Ahab, bis auf Widerruf durch mich, also durch Elia, wird es in den nächsten Jahren wird kein einziger Tropfen Regen und auch kein Tau fallen. Das war echt eine super Sache, also dass Elia das verkündigen durfte und es regnet nicht mehr. Elia hatte Weisungsbefugnis von Gott über das Wetter bekommen und übte diese Weisungsbefugnis im Glauben aus. Und wie gesagt, das hängt damit zusammen, dass der Baalskult gerade mit dem Regen, mit dem Wetter zu tun hatte. Gott wollte zeigen, dass er stärker ist. Und es sollten dann schließlich 3,5 Jahre werden. Dass es 3,5 Jahre wurden, lesen wir später im Neuen Testament erst. Jesus erwähnt das. Und wenn wir uns das mal vor Augen halten, wie war das bei uns im letzten Sommer, als es nicht regnete und nicht regnete und wochenlang nicht regnete. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele Wochen das waren. Ihr könnt euch vorstellen, was das ausmacht, wenn das 40 Monate, also 3,5 Jahre, überhaupt nicht regnet. was das bedeutet, ja, für ein Volk, was von der Landwirtschaft abhängig ist. Ich erinnere mich an unser erstes Jahr in Äthiopien. Wir waren 1984 ausgereist, kamen im Oktober an. War alles sehr trocken schon, als wir ankamen, obwohl eigentlich die Regenzeit zu Ende gewesen wäre, gerade erst aufgehört hätte. Es war total trocken, alles, kein richtiger Rasen mehr, nur noch Staub. Und bis zum Juni, dann im nächsten Jahr, hat es keinen einzigen Tropfen geregnet. Und in unserem Garten, wo mal Rasen war, da waren teilweise richtig breite Risse im Boden, weil der Boden so vertrocknet war. Es war total hoffnungslos und es ging auch hier durch die Medien überall eine große Hungersnot in Äthiopien. Es war also eine ganz schlimme Sache. Damals in Äthiopien eben auch nur ja, ein gutes Dreivierteljahr oder ein Jahr vielleicht, wo es richtig schlimm war. Und hier in Israel 3,5 Jahre. Die Konsequenz für Elia jetzt, ups, war ich zu schnell. Die Konsequenz für Elia, ein Gott, der Wunder tut, der so ein großes Wunder tun kann, dass ja, das Wetter durch ein Gebet gestoppt werden kann, das Wetter beeinflusst werden kann, das bewahrt Elia aber nicht vor den, macht ihn nicht immun und nicht unverletzlich gegenüber den Nachstellungen eines aufgebrachten Königs und wahrscheinlich auch den Nachstellungen eines ganzen Volks. Ich glaube, die waren alle nicht gut zu sprechen auf Elia. Können wir uns jedenfalls vorstellen. Und die Konsequenz von Elias Gehorsam war, dass ihn eine dreifache existenzielle Not brachte. Er musste flüchten, er musste sich verstecken, jahrelang wirklich aus der Schusslinie kommen. Und er musste selbst unter dem chronischen Wassermangel leiden. Und er war auch von dem Mangel an Grundnahrungsmitteln betroffen. Und dafür gibt Gott einfach auch klare Anweisungen. Gott gibt uns keine großartigen Aufträge und lässt uns dann hängen, sondern er hat schon weitergedacht an das Kleingedruckte. Und er gibt dir Anweisungen, wo er sich sicher verstecken soll, wie er dort zu Wasser kommt und wie er dort mit Essen versorgt werden kann. Gott erwartet von Elia Gehorsam auch in diesem Punkt und das wird nicht einfach gewesen sein. Jetzt, gut, er muss flüchten, das ist ihm klar, aber ich habe Raten befolgen, dich zu versorgen. So eine Sache, braucht man viel Glauben, sich darauf zu verlassen. Das war eine Stelle östlich des Jordans, also er muss irgendwo eine Furt gefunden haben, um rüberzukommen, um dort eben weiter weg zu sein und vor dem Zugriff von Ahabs Sicherheitskräften geschützt zu sein. Eine Zeit lang hatte der Bach noch genug Wasser, dass Elia genug zu trinken hatte. Und diese Raben tun etwas, was sie vorher und später auch nie wieder getan haben, nämlich Menschen regelmäßig mit Essen zu versorgen. Elia hatte einen Propheten-Catering-Service, habe ich das mal genannt. Wo sie ihr Brot und ihr Fleisch her hatten, wird uns in der Bibel nicht berichtet, aber das war Gottes Problem. Aber diese wunderbare, natürliche Sozialversicherung Gottes durch Bach und Raben, stellte sich heraus, war keine Dauerlösung. Nach einiger Zeit war der Bach ausgetrocknet, die Raben hätten noch gut ihren Dienst weiter tun können, aber das Wasser war nicht mehr da. Und Gott hätte auch ein anderes Wunder tun können, dass der Wasser einfach weiterläuft, aber ja, Gott stellt irgendwo Elia auf eine neue Probe oder beziehungsweise Elia hätte sich auch sagen können, was ist denn jetzt? Jetzt ging es so gut und jetzt, Gott, schaffst es doch nicht so ganz, mich hier durchzubringen. Soll ich nicht doch vielleicht um Regen wieder bitten? Und Gott gibt aber neue Anweisungen. Und ich glaube, das ist noch schwerer, was Gott jetzt sagt. Dieser Bach, natürliche Ressource und die Raben, die waren sehr zuverlässig. Das hat gut geklappt, aber jetzt zu sagen, sagt Gott, geh nach Zapat, ich habe dort eine Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Erstmal könnte Elia gefragt haben, was soll das denn, was ist denn hier los? Habe ich mich verhört? Ich soll in dieser Situation nach Zapat gehen? Man muss wissen, Zapat ist weit entfernt vom Bach Krit. Der Bach Krit ist auf der Ostseite des Jordans und wie ich vorhin schon erwähnte, er sollte praktisch ans Mittelmeer gehen, nach Phönizien. Ausland auch. Und er soll ausgerechnet in die Gegend gehen, wo der Baalskult herkommt. Da ist nämlich der Vater von der Isebel, ist dort König gewesen. Und außerdem muss man sehen, ich denke mal, das war eine ganz große Zumutung für Elia und auch für die Witwe. Und uns fällt dann noch auf, als Elia hinkommt, diese Witwe, die weiß gar nichts davon, dass Gott ihr einen Auftrag gegeben hat. Ist wohl schlecht koordiniert, könnte man meinen. Sie ist vielmehr mit sich selbst und ihrem Sohn so sehr beschäftigt und was wir alle sehr gut verstehen können, war in einer äußerst kritischen Situation und Gott hatte ihr den Auftrag irgendwie noch nicht kommuniziert, aber er kannte ihr Herz und traute ihr zu, dass sie sich auf diese Glaubensschritte einlassen würde. Und anders als bei den Raben es der Fall war, musste Elia nicht nur irgendwo hingehen, sondern musste auch ja, diese Frau bitten, um Unterstützung bitten. Er macht sie auf den weiten Weg und trifft sie dann am Stadttor. Hat dann doch irgendwie geklappt, dass er diese Witwe findet. Gott hat ihn geführt und bittet sie um Wasser. Und das war ja auch schon eine Zumutung, in dieser Zeit um Wasser zu bitten. Aber der Bitte kommt die Witwe gleich nach und geht los und ruft dann hinterher, aber bring bitte gleich auch was zum Essen mit. Und da schildert sie ihm ihre völlig ausweglose Situation. Sie sieht sich außerstande, seinen Erwartungen zu entsprechen. Sie hat nur ein bisschen für sich und für ihren Sohn und denkt, dann ist es sowieso aus mit uns. Dann haben wir nicht mehr lange zu leben. Es ist keine Hoffnung mehr. Ich will dir nicht helfen und ich kann dir auch gar nicht helfen. Nicht aufgeben. Ich lese mal weiter die nächsten drei Verse, 13 bis 16. Elia erwidert, geh heim und tu, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich wieder regnen lasse. Die Frau ging und tat, was Elia aufgetragen hatte, und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es dem Elia durch Elia versprochen hatte. Elia besänftigt und ermutigt die Witwe, gerade indem er an seiner Bitte festhält um Brot. Er sagt nicht, oh, das tut mir aber leid, muss ich woanders fragen oder so, sondern er hat den Mut und hält fest. Und das ist auch ein ganz großes Stück Glauben wieder, gerade diese Frau trotzdem zu fragen. Vielleicht hätte es andere, menschlich gesehen, ganz andere Adressen gegeben, wo man hätte fragen können, wo einfach mehr Chancen gewesen wären. Aber es musste gerade diese Witwe sein. Und er fordert sie heraus, das auch noch zu glauben und Glaubensschritte zu tun, das umzusetzen und erstmal für ihn, für Elia, etwas zu backen. Und das Letzte, was sie hat, zu benutzen, für diesen Mann Gottes zu sorgen. Und Elia verheißt dir, verspricht dir, dann wird alles gut gehen, auch für die Zukunft, nicht nur für heute. Bis der Regen wiederkommt. Ja, das ist wirklich ergibt dir eine Garantie, wie es weitergehen könnte, wenn sie nur gehorsam ist. Ein Kommentator schreibt dazu, durch ihren Gehorsam, dem Propheten etwas zu essen zu geben, bekam diese Frau Sicherheit anstelle von Unsicherheit, Fülle anstelle von Hunger, Leben anstelle von Tod. Und Jesus lobt den Glauben und den Gehorsam dieser ausländischen Frau in Lukas 4, Vers 26 und betont, dass Elia eine solche Witwe im Ausland suchen musste, weil es diesen Glauben in Israel nicht gab. Und Jesus sagt, im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Rückschläge, die zum Segen werden. Ich lese mal weiter. Nach einiger Zeit wurde der Sohn der Witwe, die den Propheten in ihr Haus aufgenommen hatte, krank. Sein Zustand verschlimmerte sich immer mehr und zuletzt starb er. Da sagte die Mutter zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, du Mann Gottes? Du bist nur in mein Haus gekommen, um Gott an meine Sünden zu erinnern. Darum musste mein Sohn jetzt sterben. Gib ihn mir, erwiderte Elia. Er nahm ihr das tote Kind vom Schoß, trug es in die Dachkammer, in der er wohnte, und legte es auf sein Bett. Dann rief er: Herr, mein Gott, willst du wirklich diese Frau ins Unglück stürzen und ihr den einzigen Sohn nehmen? Sie hat mich doch so freundlich in ihr Haus aufgenommen. Er legte sich dreimal auf den Leichnam des Kindes und rief dabei: Herr, mein Gott, lass doch sein Leben wiederkommen. Der Herr erhörte sein Gebet und gab dem Kind das Leben zurück. Elia nahm den Jungen bei der Hand, brachte ihn hinunter zu seiner Mutter und sagte zu ihr: Sieh, Herr, er lebt. Die Frau sagte: Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist. Auf das Wort, das du im Namen des Herrn sprichst, ist Verlass. Das war natürlich ein Rückschlag. Gott hatte so toll geholfen, Wunder getan, die Frau versorgt, ihren Gehorsam, ihren Glauben belohnt. Aber was bringt es alles, wenn der Sohn nicht mehr lebt? Was für eine Aussicht nach der Dürre, weil für die Witwe war der Sohn ihre Altersversorgung, ihre Sozialversicherung. Und diese Zukunft war jetzt nicht mehr da. Und sie klagt Elia an darüber und verweist ihn auch auf ihre Sünde und dass Gott sie für ihre Sünde bestraft. Und Elia kann sich da voll reinversetzen. Er ist ein Mann des Gebets. Und ich hatte vorhin ganz am Anfang gesagt, Gott hat ihm umfassende Vollmachten, hat ihn mit umfassenden Vollmachten ausgestattet. Und er erweckt, was sehr selten passiert in der Bibel, er erweckt dieses Kind zum Leben. Auch bei Jesus. Jesus hat nicht viele Menschen vom Tod erweckt. Er weckt dieses Kind zum Leben und gibt es der Frau zurück. Und erst jetzt wird der Witwe richtig bewusst, dass Elia wirklich ein Mann Gottes ist. Was für eine wunderschöne Geschichte aus dem Alten Testament auch für uns heute. Aber was sagt uns diese Geschichte auch heute? Erstmal zu meiner Frage ganz am Anfang. Wie ist das jetzt? Wenn wir Gott gehorchen, wenn wir seine Anweisungen umsetzen, geht es uns dann besser oder schlechter?
Nachhaltig.
Elia ging es besser, sagt jemand. Ja, nachhaltig. Ja. Also es war auf jeden Fall nicht einfach. Er hätte ein bequemeres Leben gehabt, wenn er gar nicht erst auf der Bildfläche erschienen wäre. Und der Frau ging es auf jeden Fall besser. Und ich glaube, das kam am Anfang, ihr gebt gute Antworten, das kam am Anfang schon durch. So genau, das kann so und so sein und Gott hat vielleicht eine ganz andere Sicht. Gott gehorchen bedeutet nicht automatisch ab sofort Wolke 7, ab sofort unbeschwertes Leben. Es gibt Theologen, die das behaupten, da bin ich vorsichtig, die Bibel sagt mir eigentlich was anderes. Und Jesus verheißt uns auch, dass wir als Nachfolger Jesu, ja, dass wir nicht unbedingt ein anderes Leben haben werden wie er, wenn wir ihm wirklich nachfolgen. Also Nachfolger, seinen Willen tun, kann auch mit großen Risiken, mit vielen Nebenwirkungen einhergehen. Und Gott schützt uns nicht automatisch. Das haben wir auch in Äthiopien erlebt, als unsere Mitarbeiter in der Verfolgungszeit waren, konnten nur vieles nicht verstehen. Es kann uns etwas kosten, wenn wir Gott gehorchen. Was hier auch interessant ist, es kann sein, dass wir andere mit hineinziehen müssen, wenn wir Gott gehorchen. Dass wir andere, wenn Gott uns gebrauchen will, dass wir sie ermutigen, auch mit uns zu gehen und sie auch zu gebrauchen. Und das kann auch sie was kosten. Wenn jetzt zum Beispiel ja, im Nahen Osten bei einer Arbeit, wie ihr die macht, wenn da Menschen zum Glauben kommen und es kann sein, dass das ihre Sicherheit gefährdet. Und wie ist das, wenn ich jemanden zum Glauben führe und weiß, das könnte sein Leben in Gefahr bringen? Das ist nicht so einfach. Und für Lütz Linden denke ich, was hat Gott, frage ich einfach, was hat Gott mit unserer Gemeinde vor? Was ist sein Auftrag für uns? Welche Risiken, Nebenwirkungen und Kosten nehmen wir auf uns, um unsere Vision für die Gemeinde umzusetzen, um uns für die Gemeinde einzusetzen? Und ich glaube, immer wieder kann sich jeder von uns fragen, bin ich Konsument oder bin ich Mitarbeiter oder Mitarbeiterin? Lasse ich mich selbst einspannen von Gott und setze mich ein? Und hier auch ist es biblisch, wenn Gott vermehrt auch Arme und Schwache und Unfähige einspannt, damit wir teilhaben, dass sein Reich gebaut wird und damit aber auch ein großer Segen auch wieder an alle, die mitmachen, zurückfließt. Amen.